Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und habe in dieser Episode die Autorin und Dreifachmama Vera Zischke zu Gast. Wir wollen uns mit dem Thema beschäftigen, warum es uns Mamas manchmal so schwer fällt, uns trotz Mutterrolle als Frau zu fühlen und was das auch für Auswirkungen auf unsere Beziehung haben kann. Außerdem verrät uns Vera, warum wir Frauen in der Mutterschaft nicht unsere ultimative Erfüllung finden müssen und dass wir das auch laut aussprechen dürfen. Und wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, liebe Vera. Schön, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich habe dich in meinem Intro schon mal kurz angekündigt, aber sag doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du machst.
Total gern. Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Ich bin Vera Zischke, ich bin dreifache Mama, Journalistin und ich habe einen Roman geschrieben übers Muttersein und Freisein. Zwei Themen, die ja nicht immer so gut zusammengehen.
Und wie bist du denn auf das Thema für dein Buch gekommen? War das vielleicht auch eine persönliche Erfahrung, die du gemacht hast? Oder hast du vielleicht eine ähnliche Geschichte in deinem Bekanntenkreis miterlebt? Weil es geht ja, kleiner Spoiler, um eine verheiratete Familienmutter, die eine Affäre hat.
So ist es. Und dann auch noch mit einem deutlich jüngeren Mann. Absolutes Tabu. Also ich habe keine Affäre mit einem deutlich jüngeren Mann, aber ich habe wie meine Ava auch drei Kinder und ich kenne das Gefühl, zu Hause zu sitzen und sich zu fragen, was ist von mir eigentlich übrig geblieben und wie viel Freiheit habe ich eigentlich noch in meinem Leben. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, ich habe meine drei Kinder relativ kurz hintereinander bekommen, ich spiele eigentlich gar keine Rolle mehr. Ich kann eigentlich gar nicht mehr sagen, was ich jetzt mit einem vollkommen freien Tag anfangen würde, weil ich den so lange nicht mehr hatte, ich weiß gar nicht, was ich damit machen würde. Und als Frau wahrgenommen werden, auch nicht mehr so richtig. Eigentlich verschwinde ich hinter dieser Mutterrolle und werde auch nur noch nach diesen Muttermaßstäben irgendwie wahrgenommen und beurteilt und empfinde mich selbst vielleicht auch gar nicht mehr so richtig als Frau. Und das war der Ausgangspunkt für dieses Buch.
Da hast du dir gedacht, da müssen wir mal was machen und hast wahrscheinlich auch ein bisschen recherchiert. Bist du bei deiner Recherche da auf überraschende Zahlen gestoßen, was auch jetzt dieses Thema Affären angeht?
Nein. Also ich habe ja die Hoffnung, dass es andersrum läuft, dass mir jetzt, wenn das Buch erscheint, alle Leute ihre Affärengeschichte erzählen. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einem Buchhändler, der dieses Buch schon fleißig publik macht. Und dem wird das jetzt alles erzählt. Das hätte ich auch ganz gerne. Also ich habe natürlich die üblichen Beobachtungen gemacht, dass vor allem berühmte Frauen wie Heidi Klum, wie Madonna deutlich jüngere Partner haben. Und da ist das auch akzeptiert und völlig in Ordnung. Wenn man aber feststeckt in seinem Familienalltag und weder die finanziellen Möglichkeiten hat, noch die zeitlichen Ressourcen, sich da völlig frei zu entfalten, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Und also es ging mir weniger um so eine Feldstudie, sondern ich wollte eigentlich meine Hauptfigur in so ein möglichst unwahrscheinliches Szenario schmeißen. Also was macht denn eigentlich meine Ava, wenn die jetzt auf so einen hotten Typen trifft und eigentlich aus ihrem Alltag überhaupt nicht rauskommt, aus ihrem Hamsterrad?
Es gibt ja jetzt tatsächlich auch gerade einige Hollywood-Streifen, die genau dieses Thema aufgreifen, ne? Also es ist irgendwie spannend, dass das gerade so aktuell zu sein scheint, oder?
Ja, finde ich auch. Also ich habe das Buch ja vor 3 Jahren geschrieben und auf einmal bin ich umgeben von diesem Thema. Und ich finde es auch ganz interessant. Also was davon wird eigentlich thematisiert? Ne? Also ich habe natürlich auch diese bekannte Buchverfilmung gesehen und da hat mir so ein bisschen gefehlt, wie es denn dann tatsächlich im Alltag gelebt wird. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt eine Galeristin bin, die mal eben um die Welt jetten kann oder Popstar bin und auf einer Bühne angehimmelt werde. Oder ob ich halt nachmittags in meiner kleinen Stadt im Sportverein stehe und meine Kinder einsammel und alle ziehen über mich her. Oder ich muss mich dem einfach stellen. Ne? Oder ich muss mich dem auch einfach stellen, was mit meinen Kindern passiert. Das fand ich ganz interessant bei dieser Buchverfilmung. Da ist die Tochter ja älter gemacht worden als im Buch. Und im Buch war das noch ein viel stärkerer Konflikt, weil sie selber ja heimlich verliebt war in diesen Sänger, in den sich dann ihre Mutter verliebt hat. Und da ist der Konflikt so ein bisschen weggenommen worden in der Verfilmung. Das fand ich total schade. Weil was sagen die Kinder denn? Also bei Ava ist es so, da sind die Kinder zwischen 5 und 12. Den kann sie ja noch gar nicht richtig erklären, was da passiert, wenn die jetzt mit ihrem jungen Lover durch die Stadt spaziert und alle kriegen es mit. Und ja, wie soll sie das ihren Kindern erklären?
Ich finde es aber auch immer wieder spannend. Also es gibt ja zuhauf Männer, die deutlich jüngere Frauen an ihrer Seite haben. Aber dass das bei Frauen immer noch so ein Thema ist. Also ich selber hatte tatsächlich mal einen Freund, der jünger war als ich. Und das war ein Skandal. Also, und ich dachte mir so, hä? Es ist doch völlig wurscht. Also wir verstehen uns gut, das passt alles. Und ich weiß gar nicht, was man da so ein Thema draus machen muss.
Aber hängt es nicht auch damit zusammen, dass wir Frauen einfach völlig anders beurteilt werden und auch immer, vielleicht sogar selbst wenn wir noch keine Kinder haben, danach beurteilt werden, was das für spätere Kinder bedeutet? Also ist es nicht irgendwie so, dass wir da immer an so einer Messlatte gemessen werden? Was sagen denn deine Kinder dazu? Oder wie stehst du denn jetzt da? Und das war auch so ein Dreh- und Angelpunkt, der mir total wichtig war, weil ich, während ich total festgetackert zu Hause auf meiner Couch festsaß, habe ich mich so in meinem Freundeskreis umgeguckt und habe gemerkt, guck mal, die meisten Männer in meinem Freundeskreis, die leben eigentlich normal weiter, auch nach der Familiengründung. Während für die Frauen ist es eine ganz krasse Zäsur im Leben. Und das heißt nicht unbedingt, dass man an das alte Leben nochmal anknüpfen kann. Häufig beginnt auch beruflich danach ein anderes Leben. Und klar zu ziehen, wie sehr wir Frauen an dieser Mutterrolle gemessen werden, an diesem Ideal gemessen werden, da ist so ein jüngerer Liebhaber eigentlich ein ganz gutes Beispiel, eine ganz gute Möglichkeit, das mal durchzudeklinieren. Und es ist ja so, je mächtiger die Frau ist, je berühmter die Frau ist, desto mehr wird ihr zugesprochen.
Aber wir müssen ja jetzt nicht alle eine Affäre haben, nur um uns wieder in unserer eigenen Rolle wiederzufinden. Du hast gerade vorhin angesprochen, was dir in dem Zusammenhang auch in deiner Arbeit wichtig ist. Es sind da noch ein paar Punkte, die du unbedingt herausstellen möchtest oder was dir einfach generell super wichtig ist in dieser ganzen Debatte herauszustellen und mal zu Wort auch zu bringen.
Ja, was mir total wichtig ist, das ist diese Marginalisierung von Müttern. Also sowohl das Herziehen und Etikettieren von Müttern, Latte Macchiato-Mutter, Rasenmäher-Mutter, Helikopter-Mutter, Rabenmutter, als auch dieses Kleinmachen. Weil ich hatte ganz oft das Gefühl, andersrum, ich hatte mal so eine Situation, da stand ich mit meinen drei Kindern an der Straße und es kam ein Schreiner vorbei, der uns ein Gartentor machen sollte. Und es war sehr schwierig, mit diesem Schreiner ein Gespräch zu führen, der auch sehr jung war und selber keine Kinder hat. Und irgendwann war ich total entnervt, weil immer eins meiner Kinder drohte, auf die Straße zu rennen. Und dann guckt er mich so an und sagt, tja, hast du dir doch ausgesucht. Und an diesem Spruch bin ich so oft irgendwie angestoßen in meinem Alltag. Und das hat mich so geärgert. Zum einen die Vorstellung, dass man alles vorher schon wusste, das ist ja Quatsch. Und zum anderen aber auch dieses Kleinreden. Ja, mein Gott, ja, die Wäsche, der Elternabend. Ja, mein Gott, dann macht man das halt. Wo ist eigentlich das Problem? Aber wenn man umgeben ist von diesen vielen tausend Baustellen, dann ist das eben auch ein entscheidender Tag des Lebens, des Alltags, entscheidender Teil, der einen im Prinzip auch davon abhält, in der Zeit andere Dinge zu tun oder sich beruflich zu verwirklichen. Das ist einfach ein Thema, das ich ganz, ganz wichtig finde. Welche gesellschaftliche Teilhabe haben wir Mütter eigentlich auch, wenn das, was wir tun, die wichtige Arbeit, die wir tun, halt häufig marginalisiert wird? Und wenn Mütter, eigentlich in einer perfekten Gesellschaft würden wir Mütter, nicht nur Mütter, generell Eltern, den Rücken stärken und sagen, das ist eine wichtige Arbeit, die ihr leistet. Und das ist eine Arbeit, wir wissen, das kostet Kraft, das kostet Energie. Ihr habt weniger Möglichkeiten, den Akku wieder aufzuladen. Wir unterstützen euch. Aber in so einer Gesellschaft leben wir einfach nicht. Weder in so einer Arbeitswelt noch in so einer Sozialgesellschaft.
Du hast es gerade vorhin gesagt, dich hat es diese Aussage, du hast es dir doch so ausgesucht, so getroffen, weil du nicht wusstest oder weil man ja generell vorab nicht weiß, was zukommt. Was glaubst du denn, warum trifft viele Frauen oder jetzt auch Eltern die Realität denn so hart?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich mir angucke, wie ich selbst in meine Mutterrolle reingerutscht bin, muss ich sagen, dass ich nicht wirklich gut vorbereitet war darauf. Ich meine, das ist jetzt auch schon 12 Jahre her. Damals war es auch noch mal ein bisschen was anderes. Also damals hätte ich mir gewünscht, dass so offen über Mutterschaft gesprochen wird wie heute. Das war noch nicht der Fall. Ich bin mit diesen Ratgeberbüchern dann durch die Schwangerschaft gegangen, wo eigentlich nur entspannte, glückliche Mütter mit entspannt schlafenden Babys abgebildet waren. Und ja, wusste eigentlich gar nicht so richtig, was das bedeutet. Und ich würde heute jedem Paar raten, das ein Kind bekommt, sich hinzusetzen und abzusprechen, wie wollen wir eigentlich leben als Eltern? Wie wollen wir die Aufgaben verteilen? Was gehört eigentlich dazu? Was haben wir beide jeweils für berufliche Pläne und wie können wir das hinbekommen, dass jeder seinen Lebensweg auch weitergehen kann? Ich finde, es passiert sehr schnell, wenn man das nicht tut, dass man in eine klassische Rollenverteilung reinrutscht und ein Ungleichgewicht entsteht.
Ja, und vor allem dann halt auch schnell eine Überforderung. Also ich habe auf deinem Instagram-Profil eine Schilderung gelesen von deinem Wochenbett beziehungsweise so der ersten Zeit mit Baby. Ich habe mich da total wiedergefunden, weil mir ging es genau gleich. Und es war einfach, also ich glaube tatsächlich, mein Mann ist so schnell in diese Vaterrolle reingekommen, weil es von mir aus einfach nicht anders ging, weil ich einfach halt nicht in der Lage war, einige Dinge zu tun. Und sowohl körperlich als auch aber mental. Und wenn es aber nicht so ist, das habe ich tatsächlich auch bei einer Freundin miterlebt, bei der war alles wunderbar, Geburt super gelaufen, Baby soweit auch entspannt und so weiter. Aber du kommst trotzdem, also selbst wenn dein Baby auch gut schläft und so weiter, kommst du irgendwann an den Punkt, wo es dir den Schalter raushaut. Und wenn dann aber der Partner so gar nicht mit involviert war, dann merkst du erstmal, oh, da funktionieren ja einige Sachen irgendwie doch nicht so gut. Und das sich vorab zu überlegen, ist definitiv ein guter Tipp von der, weil das sonst einem ganz schön vor die Füße fallen kann.
Ja, und was mir auch irgendwann klar geworden ist, ist, dass wir ja alle unter total anderen Vorzeichen ins Familienleben reinstarten. Ne? Nicht jedes Paar hat zwei aktive Großelternteile. Nicht jedes Paar ist finanziell abgesichert. Also die Grundvoraussetzungen, mit denen wir in so eine Familie reinstarten, sind ja schon mal total unterschiedlich. Und dann kommt eben auch noch die Persönlichkeit dazu. Das ist auch ein Punkt, der mir total unterrepräsentiert ist. Also wir sind alle unterschiedliche Typen und wir Müttern und Vätern auch alle anders, ne? Weil man nicht jeder ist fürs Wochenbett gemacht. Ich persönlich habe so das Gefühl, ich bin mehr so der also in dem Alter, in dem meine Kinder jetzt sind, zwischen 5 und 12, ich laufe mich jetzt gerade richtig warm. Das ist eine tolle Zeit. Genauso habe ich mir das vorgestellt, während diese Babyzeit schon eine extreme Herausforderung für mich war. Für uns alle, ganz klarer Fall. Aber ich hatte auch Freundinnen, wo ich das Gefühl hatte, dass die blühen da richtig drin auf. Ich habe eine Freundin, die hat das Wochenbett geliebt. Hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Für mich war das Wochenbett am Bett festgetackert sein und versuchen zu verstehen, was gerade passiert.
Aber du hast ja dennoch, also trotz dieser Erfahrung, insgesamt 3 Kinder jetzt bekommen. Was hat dich denn dann das Muttersein über die Zeit gelehrt? Und ich meine, es gibt ja auch genügend Leute, die sagen, hey, das war für mich so krass, teilweise traumatisch. Nee, das mache ich auf gar keinen Fall nochmal. Aber irgendwo kam dann ja der Punkt, dass du gesagt hast, oh, irgendwie noch so eins. Wäre ja auch irgendwie ganz nett, oder? Die Natur ist schon clever, dass die das so macht.
Ja, wirklich. Absolut. Absolut. Ja. Ja, ich find's toll. Also zum einen war das immer mein Lebensplan. Ich bin mit so Dreierpaketen groß geworden. Ich selber bin Einzelkind und um mich herum all meine Cousinen und Cousins waren Dreierpakete. Ist für mich ein Idealbild immer gewesen und ich finde es auch toll, finde es wirklich toll. Also meine 3 Kinder, die haben super interessante Dynamiken, das mischt sich immer wieder neu durch und ich habe auch gern die Hütte voll, ich habe auch gern viel Leben um mich rum. Aber es gibt halt irgendwie Muttersein und dann gibt es diese Institution Mutterschaft und das sind für mich schon 2 verschiedene Dinge. Also ich finde, man kann seine Kinder lieben und das Muttersein trotzdem oder Mutterschaft trotzdem manchmal doof finden irgendwie. Alles, was da noch so dazu gehört. Und ja, ich habe ja für mich damals entschieden oder wir haben für uns damals entschieden, dass wir die Kinder relativ nah beieinander haben wollen und das bedeutet dann eben auch eine sehr, sehr, sehr intensive Zeit, eine sehr intensive Babyzeit und also ein paar Jahre war ich schon relativ raus aus dem Leben.
Ich habe ehrlicherweise bei einem Achtsamkeitsseminar eine Frau kennengelernt, die erzählt hat, dass sie eigentlich die letzten 10 Jahre nur existiert hat, um sich um die Familie zu kümmern. Und das ist ja auch so ein bisschen die Kerngeschichte aus deinem Buch, glaube ich, dass das sich ja auch über so einen langen Zeitraum dann hinzieht. Und diese Frau hat tatsächlich auch Antidepressiva verschrieben bekommen, weil sie es selber nicht hinbekommen hat, irgendwie sich aus diesem Strudel da wieder rauszulösen. Gut, jetzt ist in deinem Buch die Lösung des Freiseins irgendwie auch im Sinne einer neuen Liebe und so weiter. Aber wo kann man denn vielleicht jetzt unabhängig vom Elternsein als Paar ansetzen, dass es gar nicht so weit kommt? Weil ich finde, man verliert sich schon auch als Paar sehr aus den Augen, wenn man Eltern wird. Hast du da, als jetzt mittlerweile schon dreifache Mama, das Gröbste schon durch, hast du denn dann einen Tipp, wie das bei dir und deinem Partner irgendwie gut funktioniert hat oder was euch da vielleicht auch geholfen hat, dass es immer noch so gut funktioniert?
Also ich glaube, dass es auch dazu gehört, anzuerkennen, dass es eine Zeit lang wirklich schwierig ist, Paarzeit zu haben. Also ich glaube, es gibt Durststrecken, die muss man einfach überwinden. Zum Glück ist man so beschäftigt, dass man gar nicht so viel Zeit hat, drüber nachzudenken. Aber es gab schon auch Phasen, wo wir gesagt haben, wir müssen aufpassen, dass wir uns jetzt nicht aus den Augen verlieren als Paar, dass wir uns nur noch als Funktionseinheit wahrnehmen. Es ist ja zum Teil auch so, dass man als Paar so eine Waage bildet. Ja, und dann finde ich es ganz, ganz wichtig, wenn man dieses Dorf nicht hat. In unserem Fall war es so, dass in der Zwischenzeit unsere Eltern verstorben oder erkrankt sind, sodass von den 4 Großeltern nur noch einer übrig blieb, dass wir uns Hilfe geholt haben. Und ich weiß, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, sich einen Babysitter zu leisten, aber für uns lief es dann irgendwann darauf hinaus, dass wir Menschen suchen, die uns unterstützen, damit wir, das ist so unsere goldene Regel, einmal im Monat zumindest einen Abend für uns haben. Wir sind noch nicht so weit, dass wir jetzt mal ein Wochenende wegfahren könnten. Wir haben aber auch noch die besondere Situation, dass wir ein behindertes Kind haben. Das heißt, da ist es per se schwierig, Menschen zu finden, die einspringen und übernehmen können.
Ja, das verstehe ich. Also gerade auch bei einer Freundin von mir, der habe ich neulich erzählt, dass mein Mann und ich jetzt über unseren Hochzeitstag wegfahren und tatsächlich 3 Nächte dann nicht da sind. So ich sag, wow, das wäre bei uns ja nie möglich und voll krass. Und ich meine, sie hat schon 2 größere Kinder tatsächlich auch, wo jetzt aber kein besonderer Pflegebedarf oder so ist. Aber sie hat gesagt, das würde bei ihnen trotzdem nicht funktionieren. Also das es gibt ja auch genügend Eltern, die wollen das gar nicht, die können das auch gar nicht. Ich hingegen muss sagen, ich bin super froh, dass wir schon relativ früh unsere Kleine mal bei der Oma haben übernachten lassen. Also früh im Sinne von mit 1,5, glaube ich, oder 1,75 oder so. Ich habe nämlich auch relativ lang gestillt. Das hat mir auch wahnsinnig viel Freiraum geraubt. Also Hut ab auch an alle, die länger stillen. Also bei mir waren es 15 Monate und das war für mich schon ultra krass Obergrenze lang. Aber es ist halt einfach dieses Abgeben und Verantwortung an andere Leute übergeben. Ich merke immer noch, dass das viele Mamas das nicht fühlen, was aber auch völlig okay ist. Früher oder später kommt aber wahrscheinlich mal der Punkt, wo man merkt, okay, da ist jetzt irgendwie doch ein Need da, da muss jetzt irgendwie mal was passieren und da brauchen wir irgendwie eine Lösung dafür. Aber es ist ja voll schön, wenn ihr da in diesem einen Dateabend im Monat eine Lösung gefunden habt.
Ja, und ich finde, also ich beneide tatsächlich Paare, die Menschen haben, die gerne ihre Kinder aufnehmen, oder die Omas und Opas haben, die sagen, ja, wir nehmen die Kinder mit übers Wochenende. Ich kann aber auch verstehen, wenn jemand sagt, ich bin noch nicht so weit. Was ich nur so aus meiner Warte dann immer denke, ist, ich finde es total schön, wenn die Kinder auch eigenständige Beziehungen und Bindungen eingehen können und auch merken, es gibt auch noch andere Menschen auf der Welt, bei denen fühle ich mich wohl und gut aufgehoben und zu denen habe ich eine eigenständige Bindung. Ich selber bin in einer relativ großen Familie groß geworden, hatte ganz viele Onkel und Tanten und eine Oma, zu der ich ein wahnsinnig enges Verhältnis hatte und wo ich dann auch später gefahren bin, wenn ich Liebeskummer hatte, weil mit Oma konnte man immer super über Männer sprechen. Und ich hadere sehr damit, dass meine Kinder das tatsächlich nicht haben.
Aber es heißt ja nicht, dass es immer so bleibt.
Genau. Und Friends are chosen family. Und das ist auch was ich total, was ich gelernt habe und pflege.
Absolut. Also ich habe sogar schon mal eine Geschichte mitbekommen im entfernteren Bekanntenkreis, wo wirklich eine Mama gesagt hat, ich gebe mein Kind lieber zu meiner Freundin als zu meiner Schwiegermutter.
Das finde ich aber auch total toll, solche Partnerschaften.
Weil,
ne?
Ich weiß, dass die das alles so macht, wie ich mir das vorstelle, und genau. Die andere eben nicht. Also das ist ja auch völlig legitim. Also ich muss ja mein Kind niemandem abgeben, wo ich kein gutes Bauchgefühl dabei habe. Jetzt hast du ja erzählt, dass generell diese Verteilung, dieses Rollenbild, in das man ja auch relativ schnell reinfällt, wenn man sich vorab da nicht Gedanken drüber macht, dass das ist ja schon relativ veraltet, kann man, glaube ich, sagen. Ne? Aber ich habe schon auch das Gefühl, und vielleicht kannst du das jetzt auch in deiner Arbeit und in deinen Erfahrungen als Mama so ein bisschen bestätigen, dass unsere Generation schon langsam dieses klassische Rollenbild ein bisschen aufbricht. Beziehungsweise die Generation, die jetzt nach uns kommt, sowieso. Also die sind ja eh schon mal ganz anders gepolt. Aber ich habe schon das Gefühl, dass auch in unserem Umfeld das jetzt langsam passiert. Oder wie ist es bei dir?
Ich hoffe das sehr. Also ich bin jetzt 44 und in meinem Umfeld, auch wenn ich mir so die Kita-Familien angucke, dann ist es tatsächlich sehr, sehr häufig klassisch verteilt. Da ist es tatsächlich auch häufig so, dass die Männer Unternehmer sind und wahnsinnig viel auch weg sind von zu Hause und die Frauen zu Hause die Stellung halten und noch im Prinzip für den Ehemann Sekretariat mitmachen. Das ist hier wirklich noch weit verbreitet. Und ich höre das von einer Freundin aus dem ländlichen Raum in Niedersachsen auch, dass es eigentlich noch der Klassiker ist. Ich wünsche mir das natürlich total. Ich wünsche mir, dass ich das auch schaffe, meinen Söhnen mit auf den Weg zu geben, dass man auch anders leben kann, dass wir das vorleben können. Ich finde das auch total wichtig, dass meine Kinder meine Berufstätigkeit mitbekommen, dass das nicht einfach nur vormittags stattfindet, wenn die in Schule und Kita sind und die meinen, ich bin einfach immer nur hier zu Hause und warte darauf, was tun zu können für die Familie. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde es aber auch sehr, sehr schwer. Also ich bin selber mit einem klassischen Rollenbild groß geworden, mein Mann auch. Und wir müssen uns schon dolle anstrengen, nicht automatisch da reinzurutschen. Es ist ja auch so viel einfacher manchmal.
Ja, das einfacher ist tatsächlich auch bei uns der Fall. Aber ich persönlich bin jetzt nicht mit dem ganz klassischen Rollenbild groß geworden. Und da bin ich sehr, sehr froh drüber, weil meine Eltern oder insbesondere mein Vater war seiner Zeit sehr voraus. Mhm. Er hat nämlich so eine Art Elternzeit gemacht, beziehungsweise hat der in Schicht gearbeitet. Und wenn meine Mutter morgens in der Schule war und unterrichtet hat als Lehrerin, da war der zu Hause und ist dann nachmittags zur Spätschicht aufgebrochen, als meine Mutter zu Hause war. Man hatte ja damals auch noch gar nicht so lange Elternzeit, wie das jetzt heute üblich ist. Und er hat immer so gerne davon erzählt, wie verrückt man ihn eigentlich angeschaut hat oder wie irritiert, wenn er da vormittags mit mir auf dem Wochenmarkt gewagelt ist mit dem Buggy. Und dann im Café saß mit seinem Cappuccino und halt so dieser klassische Cappuccino-Dad dann in dem Sinne war, hat er gesagt, also da wurde er auch regelmäßig wirklich bejubelt fast schon von den Müttern, die natürlich unterwegs waren. Was ja heute leider immer noch passiert, ne? Wenn ein Mann mal sowas Außergewöhnliches macht wie Elternzeit nehmen, was ja glücklicherweise immer mehr machen, aber dann ist es immer noch so, wow, krass, also super, das ist ein Vater, der setzt sich total ein. Und ja,
total.
Wenn die Frau das macht, dann wird es halt, ich glaube, es wird teilweise nicht mal gesehen, weil es ist halt einfach so.
Es ist so,
ne?
Genau, es ist so.
Aber dadurch, dass mein Papa das immer schon auch so stolz immer erzählt hat und immer gesagt hat, was ihm das auch gegeben hat, diese Zeit mit mir so exklusiv, war das für mich irgendwie auch immer schon, ja, so ein bisschen anders, oder habe ich das einfach schon immer so ein bisschen anders gesehen, das Thema? Und deswegen finde ich es jetzt auch sau cool. Also mein Mann ist auch beruflich hier und da echt gut unterwegs, aber als es jetzt darum ging, unsere Kleine kommt jetzt dann in den Kindergarten, also wechselt von der Krippe in den Kindergarten in eine andere Einrichtung. Und als es dann halt darum ging, so Eingewöhnung, weil bei mir dann auch ja offiziell die Elternzeit endet und ich dann auch wieder öfter im Büro sein werde, gesagt, du, wie schaut's denn aus? Würdest du die Eingewöhnung machen? Weil sonst muss ich ja quasi meine Rückkehr noch weiter verschieben und das später machen. Und er so, ja klar, voll cool. Das ist ja sogar der Kindergarten, in dem er selber war. Da kennst du dich ja aus, da kannst du ihr ja alles zeigen. So, ja. Aber das ist halt nicht die Regel, ne? Und ich bin echt mal gespannt, wie das sich jetzt mit den nächsten Generationen so fortführt. Weil es gibt ja jetzt auch einen Trend, tatsächlich auf TikTok habe ich gesehen, der ja wieder dieses Hausfrauentum. Ach, so.
Tradwife, ja.
Ja, irgendeinen besonderen Begriff gibt's dafür, der das quasi wieder glorifiziert.
Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, genau. Wo es auch wirklich darum geht, vom Mann abhängig zu sein, ne? Das ist ja Teil dieser Tradwife-Bewegung. Völlig schräg. Ich denke mir, Moment mal, wir haben doch noch gar nicht die Revolution durch. Muss jetzt schon die Kotter-Revolution kommen? Ernsthaft? Also was ich immer ganz interessant finde, ist, ich bin ja in sehr vielen WhatsApp-Elterngruppen, 9 sind es aktuell, und da sind die Frauen deutlich überrepräsentiert, aber ganz deutlich. Bei den Elternabenden in Schule und Kita auch. Wenn ich vormittags auf dem Spielplatz bin, auch. Also ich habe schon immer noch das Gefühl, es ist eine sehr weibliche Welt. Und was ich auch immer ganz interessant finde, ist, wie lange dauert es, bis irgendeine Einrichtung, mit der wir zu tun haben, verstanden hat, dass man meinen Mann auch mal anrufen kann. Also wir haben das aufgeteilt und es gab da so eine Therapieeinrichtung für unser mittleres Kind. Die haben ein halbes Jahr gebraucht, bis die gemerkt haben, dass sie wirklich meinen Mann anrufen sollen, wenn was ist. Also diese kleinen Kämpfe, das ist manchmal echt erstaunlich, wie fest das doch sitzt, dass man natürlich die Mutter anruft.
Ja. Die hat ja bestimmt so viel mehr Zeit und kann ja bestimmt alles.
Ja, und die kann das halt auch, ne? Die hat das Kümmergehen, die kann das halt auch einfach. Die macht das mit links.
Wenn du jetzt mal so zurückblickst auf deine Mutterschaft oder generell auch die Partnerschaft, wie die sich jetzt über die Zeit entwickelt hat, gibt's irgendwas, was du jetzt rückblickend anders machen würdest, wenn du nochmal von vorne anfangen könntest? Gott bewahre, nicht nochmal alles zu machen, aber wenn du könntest.
Ja, natürlich, das, was alle sagen. Ich wäre viel gelassener, viel gelassener. Ich würde weniger mir abverlangen. Ich würde früher um Hilfe bitten. Das ist für mich tatsächlich einer der schwierigsten Punkte. Ich habe meine Mutter als allesschaffende, stets souveräne Supermutter irgendwie wahrgenommen. Und möchte natürlich alles genauso toll hinkriegen. Und das ist was, wo ich mir selber irgendwie oft eine Falle mitstelle. Und ich wünschte mir, ich könnte mich früher öffnen und überhaupt früher formulieren, dass ich Unterstützung bei irgendwas brauche. Ja, das soll ein Klassener sein, ne? Boah, was habe ich mir für einen Stress gemacht? Auch beim ersten Kind. Was da alles über mich eingebrochen ist. Entwickelt es sich richtig, zur richtigen Zeit, all diese Dinge, da würde ich mich jetzt gar nicht mehr mit belasten. Das würde ich alles viel mehr staunend beobachten und viel mehr Freude daran haben. Ja, genau.
Hast du das Gefühl, es gibt doch auch oftmals Eltern, die sagen, ich hätte noch mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen sollen, also als sie so klein waren? Oder ist das bei dir, oder bist du da völlig fein, so wie ihr das gemacht habt?
Also ich habe sehr viel Zeit mit meinen Kindern verbracht. Also ich habe ja, bevor ich das erste Kind bekommen habe, habe ich als Mantelreporterin bei einer Tageszeitung gearbeitet, war in NRW unterwegs, war viel im Landtag unterwegs. Mein Leben war meine Arbeit und ich habe das wahnsinnig gerne gemacht. Ich habe da sehr für gebrannt und das war dementsprechend auch ein harter Cut. Bin dann nach einem Jahr wieder arbeiten gegangen, aber das war natürlich dann was anderes, ne? Das war dann nicht mehr in dieser Intensität. Und beim zweiten Kind bin ich dann aus dem Journalismus erstmal rausgegangen, weil das ein sehr fordernder Beruf ist bei der Tageszeitung sowieso. Und habe dann 7 Jahre lang freischaffend gearbeitet. Und da habe ich mich einfach komplett den Kindern untergeordnet. Und das habe ich genossen. Gleichzeitig ist meine Persönlichkeit aber so gestrickt, dass ich gemerkt habe, ich brauche ganz dringend meine eigene Welt und ich brauche ganz dringend irgendwas parallel dazu. Ich bin nicht der Typ, der Erfüllung aus Mutterschaft zieht. Also ich genieße die Zeit mit meinen Kindern. Ich finde es unglaublich, wenn die mir die Welt erklären, welchen Blick ich nochmal durch meine Kinder auf die Welt, aufs Menschsein bekomme, welche Fragen sich auftun. Es ist wirklich unglaublich schön. Aber Erfüllung ziehe ich tatsächlich aus dem Schreiben. Das ist einfach so, ist meine Persönlichkeit gestrickt, das ist mein Ding. Und als ich dann da auf der Couch irgendwann saß und dachte, was habe ich eigentlich noch zu melden in der Welt, hier in meinen eigenen vier Wänden, wo ich jetzt hier festgetackert bin, da habe ich halt zum Romanschreiben gefunden. Das war dann meine Art, irgendwie zu sagen, hey, ich bin noch da, mich gibt's noch. Und dann ist daraus tatsächlich so eine Reise entstanden und ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich will es jetzt nochmal wissen, ich gehe jetzt zurück zur Tageszeitung, werde wieder Redakteurin und ich probiere das jetzt nochmal. Und siehe da, jetzt klappt es auch.
Spannend. Also ich finde es auch super mutig von dir, das einfach auch so zu sagen. Also dass du quasi im Muttersein nicht deine hundertprozentige Erfüllung findest, weil ich glaube, dass es Müttern oftmals schwerfällt, sich das einzugestehen, dass es so ist. Weil man auch irgendwie so diesen gesellschaftlichen Druck vielleicht hat, aber es muss doch so sein und Muttersein ist doch das Schönste auf der Welt und da geht doch jede Frau drin auf, da seid ihr dafür gemacht, lalala. Nein, sind wir nicht. Also nicht nur.
Nicht nur. Ganz genau. Nee, das war auch für mich ein Prozess und das war auch überhaupt, sich so einen Gedanken zu erlauben. Damit fängt es ja schon mal an, ne? Wow. Und ich finde, Müttersein ist so divers, ne? So unterschiedlich wie wir als Menschen sind, so unterschiedlich sind wir als Mütter. Und ich finde, wir unterstützen uns gegenseitig am besten, wenn wir einfach offen und ehrlich miteinander sprechen und uns austauschen und uns sichtbar werden.
Das wäre jetzt eigentlich schon der perfekte Schlusssatz gewesen. Aber ich möchte dir trotzdem jetzt zum Abschluss der Folge, wir sind leider schon am Ende angelangt, die Möglichkeit geben, noch was an unsere Community loszuwerden.
Ich glaube, ich wünsche einfach allen Eltern, dass sie auch in den schwachen und schwierigen Momenten kein schlechtes Gewissen haben, dass es auch mal schwache und schwierige Momente und Gefühle gibt, die mit Familie zusammenhängen und dass sie einfach trotzdem weiter durchziehen, weil es kommen immer auch wieder die tollen Hochs und ich habe die schönsten Momente als Mutter erlebt, aber auch die tiefsten Täler durchschritten und das gehört einfach alles dazu, das ist Menschsein.
Und das ist echt sein. Und deswegen sind wir ja hier auch bei den echten Mamas. Dankeschön, liebe Vera. Das war ganz fantastisch. Hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag.
Danke, das wünsche ich dir auch. Mach's einen schönen gut. Sommer.
Tschüss.
Tschüss.
Ein sehr offenes und ehrliches Gespräch über die Höhen und Tiefen der Mutterschaft, womit sich sicherlich viele aus der Community hier identifizieren können. Wir gestalten unseren Podcast mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis dahin. Tschüss!